beide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast unserer neuesten Ausgabe an einem wunderschönen Montagmorgen. Das Wetterchen hat sich wieder zurückgemeldet, wie Claudio Pizarro mit seinem siebten Frühling. Und nicht nur, aber auch deshalb senden wir auf meinsportpodcast.de, eurer Sportplattform, da sendet auch mit mir zusammen mein Kompagnon und bessere Hälfte Jonas.
So ein Leben muss man haben, um an einem Montagabend von morgens zu sprechen.
Ja, das ist richtig. Aber für mich gilt ja keine Uhrzeit mehr. Bin ja da.
Ja. Du guckst jetzt auch morgens immer um 3:30 das Viertelfinale des paraguayischen Fußballpokals. Deswegen lebst du komplett zeitlos.
Kommt es auf The Zone oder?
Das kommt bestimmt auf The Zone, garantiert.
Also es läuft tatsächlich, oder? Ich weiß es, ich bin da nicht so bewandert. Ich kann die Kicker-App nicht auswendig, wie gesetzt zu dir.
Das ist traurig. Ja. Schon oft ans Herz gelegt.
Du, wir haben noch vielleicht einen kleinen Rückblick müssen wir machen. Weil eigentlich, und wir wurden auch mehrfach darauf hingewiesen in den sozialen Medien, es war ja eigentlich für uns, es war ein Festtag, muss man sagen. Nach Kloppo gegen Bayern letztes Jahr, also quasi meine Nemesis gegen meinen Verein, war vor zwei Wochen, kam es zum, ich glaube, zum wahren Gigantenduell. Sind wir ehrlich? Kam zum wahren Gigantenduell. Und zwar, weißt du es noch, wer da gespielt hat?
Ja. Da hat deine große Liebe, die Blauen aus München, gegen den, ja, kann man schon sagen, im Moment wahrscheinlich weltweit besten Trainer in einer deutschen Regionalliga, Pele Wollitz. Ja, leider hat es mit der anvisierten Sensation nichts geklappt, obwohl die Region gebrannt hat.
Also sind wir mal ehrlich, wenn es jetzt wirklich gegen die Blauen gegangen wäre, wäre es ja auch keine Sensation gewesen.
Ja, ist richtig.
Aber ja, es war ein großer Tag. Und ich habe so ein bisschen Pele-Watch gemacht. Er hat ja vorm Spiel gesagt, er rechnet sich ja nichts aus. Also es ist wirklich ein Spiel 100% zu 0% Chancen. Deswegen sei das Spiel auch so schwer für ihn. Es ist halt geil. Er findet dann trotzdem noch, findet das schlimm. Obwohl er dann demzufolge nichts zu verlieren hat. Aber, hat sich, glaube ich, schon doch was ausgerechnet. Vor allem, als es lang so knapp war, hat sich, glaube ich, schon was ausgerechnet. Tja. Aber es wurde ja nichts.
Leider, ja.
Er wollte der Region was zurückgeben, aber es ging nicht. Ja. Du, apropos Trainer. Ich habe diese Woche zufällig was gesehen, eigentlich nur eine kleine Randanekdote. Weißt du eigentlich, was Tedesco auf Deutsch heißt?
Der Deutsche?
Ah, okay, es ist bekannt. Okay.
Jetzt mehr versprochen.
Irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Das war nicht wegen dem Trainer, sondern ich habe es in irgendeiner anderen Zusammenhang, eine Übersetzung oder sowas gesehen. Und da stand dann irgendwie Tedesco. Und was heißt denn Tedesco? Und dann habe ich eingegeben Tedesco bei Google. Also Tedesco. Ich habe dann eingegeben Tedesco Deutsch. Und dann kommt immer die Übersetzung. Und dann stand da Deutsch.
Ja.
Ja, aber offensichtlich ist es bekannt und an der Stelle können wir eigentlich auch beenden. Dann habe ich nichts mehr zu sagen.
Nee, ich war schon zweimal in Italien im Urlaub.
Oh, toll.
Das reicht dann schon dafür, um dieses große Rätsel.
Ich war als Kind jedes Jahr am Gardasee im Urlaub und ich weiß trotzdem, ja. Gut, da redet man auch Deutsch. Das ist ja quasi das Toskana Mallorca. Nee, Toskana ist ja nicht, aber das italienische Mallorca. Wo man auch auf Deutsch dann seinen Aperol Spritz und Spaghetti Napoli bestellen kann.
Nicht immer nur an der Pommesbude, ne?
Was heißt denn Spaghetti Napoli auf Deutsch, Herr Kellner? Ja. Okay, gut, dann wäre der schon mal durch. Hast du vielleicht noch was Spannenderes dabei?
Ja, nichts Spannenderes. Das ist wahrscheinlich was jetzt, das habe ich nach allen anderen mitgekriegt. Aber mir ist jetzt das erst so wirklich während des DFB-Pokals klar geworden.
Dass Pele Wollitz eigentlich der Welttrainer des Jahres sein müsste.
Nee, das ist mir schon lange klar.
Ah.
Deswegen habe ich über dem Bett ja ein Bild von ihm hängen.
Danke.
Wusstest du, dass der Wettanbieter Sunmaker, also sowas halt wie Tipico, in der dritten Liga irgendwie die halbe dritte Liga sponsert als Trikotsponsor?
Sunmaker.
Ja.
Ich wäre jetzt bei dem Namen nicht mehr drauf gekommen, dass es sich da um Wettanbieter handelt. Eher so Magis Solar oder so, weißt du, so wie Freiburg damals.
Ich hab das dann auch recherchiert,
Knallhart.
was das ist, tatsächlich ein Wettanbieter, aber die sponsern irgendwie Rostock, Magdeburg, irgendwie noch sechs, sieben Vereine und auch Paderborn zum Beispiel.
Also das ist mir sowieso ein völliges Rätsel, wie das die Wettanbieter, also Chapeau, aber es ist mir ein völliges Rätsel, wie das durchgegangen ist, dass irgendwann mal die Wettanbieter angefangen haben, Fußballvereine zu sponsern. Das ist ja wirklich, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja absolut absurd. Das ist wirklich absolut absurd.
Und vor allem dann halt irgendwie die halbe Liga.
Ja, aber ihr ist ja nicht nur in der dritten Liga. Weißt du, Bayern mit bwin und Dortmund, glaube auch. Nee, Dortmund bwin, Bayern ist jetzt Tipico und also ist ja wirklich, und international ist ja noch viel schlimmer. In England ist es ja, da hat ja wirklich jeder Verein irgendwo am Ärmel oder auf der Brust irgendwas mit Wettanbieter. Das ist, also, wenn man es wirklich ganz nüchtern betrachtet, nicht als gegeben hinnimmt, sondern wenn man das wirklich jemand erzählt, der davon keine Ahnung hat, der, also, das ist ja wirklich absolut absurd. Komplett absurd.
Ja, absolut.
Und das, wie gesagt, dass das immer noch durchgeht, und das immer noch, also, ist für mich nicht nachvollziehbar. Generell im Sport, aber gut. Ja, was mir noch aufgefallen ist in letzter Zeit, jetzt so, wo ich so in die ganzen Ligen geht so der Saisonstart los, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen. Ich habe mir überlegt, wenn man es so zwei, dreimal gelesen hat, ob es jetzt gerade wieder so einen Trend zum Spielertrainer im Profifußball hingibt. Also Kompanie hat man so mitbekommen. Und jetzt ist ja Wayne Rooney, wird er ja jetzt auch Spielertrainer bei Derby County. Und da ist irgendein anderer, ich habe es jetzt vergessen, da ist irgendein anderer Cheftrainer und da wird schon gemunkelt, naja, der ist dann irgendwie auch bald wahrscheinlich überflüssig. Auch ein bekannterer, fällt aber der Name gerade nicht ein.
Ja, und aber Kompanie ja schon wieder zurückgetreten.
Und das habe ich ja mitbekommen. Ich krieg doch nichts mehr mit, du, echt. Der wird
Am
zurück,
Wochenende.
aber als Spieler nicht.
Nee, nur als Trainer.
Er kommt mit der Doppelbelastung nicht klar zum Saisonstart. Ja, aber also vielleicht ist es echt so ein Ding. Und da habe ich gedacht, naja, das waren bestimmt nicht die einzigen. Und ich habe mal so rausgesucht, ob es da noch so prominente Beispiele gibt. Ich habe tatsächlich ein paar gefunden. Fällt dir spontan jemand ein? Also jetzt nicht aktuell, sondern auch so in der Vergangenheit. Also wirklich auch Leute, die man kennt.
Nee.
Also einen kennst du auf jeden Fall, kommst du jetzt nicht drauf. Ich mach's mal chronologisch von neu zu alt. 2014 Manchester United.
Ryan Giggs.
Richtig. Der war tatsächlich auch mal Spielertrainer ein paar Spiele.
Okay, das hätte ich
Und
nicht auf dem Schirm gehabt, dass sich das überschnitten hat.
ach so, doch, also das wusste ich dann schon, aber ich wäre niemals wieder drauf gekommen, da hätte ich nicht. Und in England von 2012 bis 2014 beim FC Barnet, wird wahrscheinlich eher was Unterklassigeres sein. Da kommst du nicht drauf. Es soll auch kein Rätsel sein. Ich wollte einfach nur den Club zuerst sagen. Edgar Davids war da tatsächlich bis 2014 Spielertrainer. Das finde
Das finde ich ziemlich geil.
ich
Das
geil.
finde ich ziemlich geil.
Vor allem, der hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Tacho. Also, genau. Und dann, jetzt wird es natürlich geil. Jetzt kommen wir zur Saison 2006, 2007 bei Saipa Teheran im Iran. Da könntest du jetzt vielleicht schon wieder drauf kommen.
Adidai.
Ah, die drei. Ich wollte gerade sagen, es war nicht Mehdi Vanavicki,
Nee, es war ja nur die Entscheidung zwischen Adi Dai und Adi Karimi.
stimmt. Ja, aber Karimi war fast zu jung da wahrscheinlich.
Richtig, genau, in dem Zeitraum.
Und dann hatten wir 2005, 2006 bei Cluj in Rumänien, bekannt aus Funk und Fernsehen, weil sie mal in Champions League waren. Und ich fast mal hingefahren wäre mit dem Bus. Deswegen sind sie vor allem bekannt. Dorinel Munteanu war da Spielertrainer. Was dann natürlich den Bogen schlägt zu uns.
Ja.
Also auch die ganz Großen waren da wirklich involviert. Aber das sind tatsächlich auch wirklich die, ja, die bekanntesten, die ich da so gefunden habe. Und weitere
gibt es. Das finde ich ziemlich geil.
Ja, und wenn man jetzt sieht, wie sich das dann zuspitzt, also dass wir allein dieses Jahr dann zwei Bekannte haben, dann könnte das ja vielleicht so ein Trend sein.
Gut, der nächste ist, nehme ich mal an, dann mit Comeback Wesley Snyder, heute gelesen.
Er ist ziemlich dick geworden, habe ich
Ja, der hat sein Wettkampfgewicht leicht verloren nur.
Wie schnell das aber, wann hat er den Rücktritt angegeben? Es war so ein halbes Jahr her?
Nicht mal. Hat jetzt zum Ende der Saison aufgehört.
Ja gut, also dann hat es halt richtig krachen lassen.
Bis Mitte, Ende Mai noch, den noch gespielt irgendwie.
Ja, ich stelle mir, und da war er aber nicht übergewichtig jetzt groß, oder? Es war ja nie so ein Modellathlet, aber jetzt auch nicht dick oder so.
Nee.
Bisschen also untersetzt. Weiß,
hat er nicht zum Schluss jetzt in der Türkei gespielt?
Hat er da immer noch?
Weiß ich nicht, und mit Galatasaray noch irgendwie Euroleague oder Champions League oder so?
Das weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass, also ich habe tatsächlich heute das Bild so in klein auf irgendeiner Webseite gesehen und habe es dann nicht angeklickt, war mir auch egal. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wie Wesley Snyder dick aussieht. Aber was ich geil fand, das glaube ich, du bist ja auch so ein Arschgeier. Gut, ich hatte einfach keine Zeit, sonst hätte ich es auch gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, ich habe mir vorgestellt, wie es dazu kommt, ja, weil das ist ja wirklich, also ich wusste es nicht ganz genau jetzt, wie lange das her ist, aber dass es nicht lange her sein kann, wusste ich, dass er das Karriereende hat und dass der jetzt wirklich in kürzester Zeit ordentlich was draufgepackt hat, ist er dann offensichtlich. Und ich stelle mir vor, wie das so abläuft, ja, also, ich meine, der hat ja auch Frauen und Kinder und wie läuft's denn ab? Ist der morgens schon mal so schön ein Stapel Pfannkuchen und sagt seine Frau, denkt sich so am ersten Tag, ja komm, jetzt ist er frisch in Fußballerrente, komm, das hat er auch verdient, da hat er sein ganzes Leben lang verzichtet. Am zweiten Tag, ja, komm. Und nach einer Woche denkt sich so, ja, die Woche, komm, das ist eine Woche, da lässt er es auch mal schleifen. Und dann geht es immer so weiter. Und wann kommt der Punkt, an dem die Frau gedacht hat, na, jetzt vielleicht. Und dann ist aber zu spät. Und dann sagt der Wesley, so schmatzen zwischen zwei Burgern, ja, ich hab das verdient. Lass mich.
Ja, oder es lief genau andersdrum. Seine Frau
hat ihn gemessen.
Gute, leidenschaftliche Köchin und während der Karriere immer so durfte er nicht.
Ach so.
Durfte sie ja dann auch nicht.
Und jetzt hat sie ihre berühmten Bitterballen gemacht und dann musste er...
Genau, und jetzt holt sie alles der letzten 15 Jahre Karriere, hat sie jetzt halt so in 2 Monaten.
Ach so, du meinst, jetzt kommt so ihre Zeit.
Ja.
Ach komm, Wesley, noch so ein Frikandelchen,
ja?
Ja. Vorm Schlafen gehen, hab schon Zähne geputzt, ist jetzt.
Da geht's so richtig steil jetzt, glaube ich. So.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Fände ich beides schön. Würde ich immer Mäuschen spielen. Aber kein Speckmäuschen. Bei Schneiders zu Hause.
Küchentisch.
Ja. Ja. Hast du noch was, das die letzte Zeit, aus der letzten Zeit, das noch wichtig ist, was wir besprechen sollten?
Nee. Aber Wesley Snyder war nach Galatasaray Istanbul tatsächlich noch ein Jahr in Nizza.
In Nizza?
Und jetzt von 2018 bis 2019 beim Al-Jarafa Sports Club.
Ah, ist aber nicht...
Hat da immerhin in 21 Spielen noch 14 Tore gemacht.
Ja, aber ist es da, wo Xavi irgendwie auch Spielertrainer oder sowas ist? Stimmt, der ist auch Spielertrainer, glaube ich. Oder war?
Guck ich nach.
Ich kann bei den Namen kann ich nicht immer nicht auseinanderhalten, ob das jetzt Katar oder Saudi-Arabien ist.
Das war auf jeden Fall Katar.
Aber ich glaube Xavi ist auch in Katar. Ich glaube Saudi-Arabien war früher und jetzt ist es aber eigentlich immer Katar, weil nach Saudi-Arabien gewillt nicht. Außer Efe als Trainer oder so. Der war doch da auch mal kurz.
Bekannte Spieler. Wow. Ja, also bekannte Spieler unter anderem Marcel Desailly.
Aber nicht immer noch.
Nee.
Okay.
Da mal gespielt haben. Olaf Marschall.
Also,
ich hätte mit viel gerechnet, aber damit nicht.
Also Grüße an Olaf Marschall, dass er wirklich am 26.08.2019, das ist heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, dass es bis zu diesem Tag dauert, dass er in einem Atemzug mit Marcel Desailly genannt wird, Das hätte sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen.
Paulo Ventschoppe.
Ah, das war doch dieser Costa Ricaner, oder? Was war das?
Ja, richtig. Hakan Yakin.
Oh.
Toni Yeboah. Und Zeroberto.
Oh, das ist gar nicht schlecht. Und jetzt eben Wesley.
Ja, bekannte Trainer waren Josef Hickersberger.
Ah, der Hicki. 2008.
Wolfgang Sitka. Ja, das war's schon.
Der Sitka, der ist auch da im Nahen Osten da rumgetourt immer, gell? Das war auch...
Ja.
War der früher mal? Bremen war der doch immer, gell?
Ja. Und Olaf Marschall hat 2002 da gespielt.
Ah, krass, im WM-Jahr. Aber da war der ja schon nicht mehr. Da war er schon alt.
Nee.
Ach, stimmt, das war dann schon, da war da schon Martin Max dann schon übernommen.
Ja.
Ja, apropos alt, was weißt du, was Bernd Hollerbach jetzt macht?
Bernd Hollerbach? Nee, das Letzte, was ich so auf dem Schirm hatte, ist, dass er für ein paar Spiele beim HSV halt Trainer war, ne?
Ist jetzt Trainer in Belgien bei einem Verein, den ich schon mal an gleicher Stelle erwähnt habe, nämlich bei Royal Mouscron. Oder Moucron. Da war davor ein anderer deutscher Trainer. Ich habe schon wieder vergessen, wer es war. War ein anderer deutscher Trainer. Ach hier, Bernd Stange. Und es gibt einen deutschen Besitzer und deswegen wahrscheinlich der Kontakt, spielen da irgendwie ein paar Deutsche. Es ist so Huddersfield Light, also wo irgendwie so ausrangierte Deutsche aus der 12. Liga dann kicken. Und was...
Norwich City.
Ja, jetzt genau. Aber Huddersfield hat er mit dem Scheiß angefangen. Peter Stöger müsstest du eigentlich wissen, oder? Dein alter...
Alter. Peter Stöger ist zurück bei seiner alten Liebe.
Ja.
Als Sportvorstand.
Richtig, bei Austria Wien. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Und das war so ein Ding, das habe ich gesehen. Und dann habe ich so ungefähr 10 Minuten lang habe ich mich in den weiten Sphären von Transfermarkt.de und Wikipedia verloren. Und zwar, was macht denn Edson Bravheit eigentlich?
Boah, keine Ahnung.
Tipp, er ist 36.
Ja, spielt vermutlich noch irgendwo.
Er spielt in den USA bei Austin Bolt FC. Und es ist aber nicht in der MLS, sondern diese eine Liga drunter, die USL. Und genau, spielt da 36-Jährige noch bei Austin Bolt. Und das Ganze in Gang gekommen ist dann, also meine Tour, meine Internet-Tour, weil dann nämlich rechts angezeigt wurde, also bei Transfermarkt, wenn man Spieler anschaut, wird dann rechts mal angezeigt, irgendwie ähnliche Spieler oder nicht, das könnte sie auch interessieren, aber so halt irgendwie, ja. Und da wurde dann mir angeboten, Rob Friend. Und da habe ich gedacht, ja, was macht eigentlich Rob Friend? Und habe dann festgestellt, dass Rob Friend seit 2015 in Fußballerrente ist. Und ist aber mittlerweile Besitzer eines Fußballclubs, eines kanadischen Fußballclubs, nämlich dem Pacific FC. Und der wiederum, Pacific FC, spielt in der Canadian Soccer League, die es wiederum erst seit diesem Jahr gibt. Also die haben jetzt die erste Halbsaison hinter sich. Die haben auch so, weißt du, wie in Argentinien, so mit zwei Minisaisons. Und die erste ist schon rum. Und genau, da ist er auf jeden Fall Teambesitzer jetzt. Und das erste Tor in dieser Canadian Soccer League hat wiederum ein Deutscher geschossen, den aber keiner kennt. Der heißt nämlich Hendrik Starostik, seines Zeichens Ex-Spieler von Dresden und Halle. So, und das ist die Tour gewesen, die ich da gemacht habe. Und jetzt weiß ich, dass es eine Canadian Soccer League gibt und dass das erste Tor ein Deutscher geschossen hat und dass eines der Teams Rob Friend gehört, der wiederum irgendwie verwandt oder verschwägert, fußballtechnisch, mit Edson Bravheit ist, der wiederum bei Austin Bolt in der USL spielt. Amen.
Da hätte ich gern gewusst, wie die verwandt und verschwägert sind.
Ja, wahrscheinlich halt nordamerikanischer Fußballer. Ex-Bundesliga. So viel gab's ja dann nicht. In 20 Jahren steht da Christian Pulisic. Naja.
Ja. Ach, eine Sache habe ich auch noch. Die habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Ja.
Aber passt.
Darf's trotzdem sagen.
Die Stürmerreihe von Rob Friend und Olaf Marschall. Also, es ist ja, muss man sagen, jetzt schon das Comeback des Jahres. In der dritten Liga.
Ja.
Albert Bunyaku
ja.
schießt alles kaputt.
Richtig. Und er ist selber überrascht.
Das freut mich. Ja.
Wird auch schon spekuliert, ob es ein Comeback in der Schweizer Nationalmannschaft gibt, wobei der sich, glaube ich, dann irgendwann hat er nur noch für den Kosovo gespielt oder so. War das nicht so?
Ja, kann sein.
Die ärgern sich jetzt natürlich. Jetzt sind wir einen Potenten, ja, wenn ich sag mal so, wenn bevor der Memedi vorne rumstolpert, da kannst du aber auch den 40-jährigen Bunyaku da vorne reinstellen und der knipst ja halt noch ein, zwei.
Ja.
Mehr musst du in der Schweiz nicht schießen.
Nee.
Ja, stimmt, der hat jetzt, also er war mal bei vier Spiele, vier Tore, glaube ich. Hat er jetzt.
Ja, und hat am Wochenende schon wieder doppelt getroffen.
Oh. Das geht ja schon in Messi-eske und Ronaldo-eske Sphären.
Mhm.
Wenn man das mal hochrechnet, was der, wie viel der knipst, der hat ja auch noch 20 Spiele Zeit, also beziehungsweise 20 Gegner, also 19 Gegner. Ja. 20er Liga, so. Ja, bin gespannt, ob er das halten kann. Am Ende ist er natürlich alt, weißt du, wenn er in der Rückrunde einbricht.
Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt am deutschen Deadline Day noch ein ambitionierter Zweitligist zuschlägt.
Ja, der Deadline Day ist dann am Geburtstag. Und da bin ich auch schon gespannt, welches Geschenkchen ich da so krieg. Die guten Geschenke für Bayern sind ja zum Glück, die ganzen Kelche sind ja zum Glück vorübergegangen. Jetzt hat es endlich auch der Timo Werner verlängert. Jetzt bin ich eigentlich...
Vielleicht Albert Bunyaku.
Es wäre zumindest als Backup-Lösung...
Würdest du nehmen.
Ja. Ja, nicht. Ja gut, wenn du so einen haben kannst, aber den kannst du den ja. Kriegst du nicht.
Nein. Ist nicht finanzierbar.
Ist nicht machbar.
Sprengt das Gehaltsgefüge.
Klar, ich meine, die wäre es wert, bei den Summen, die da so sind, bei den Marktpreisen, bei den marktüblichen Preisen, musst du natürlich auch so viel zahlen, aber ich sag mal, unser Festgeldkonto ist natürlich auch langsam leer.
Ja.
Wobei ich dann natürlich den Hernandez gern zurückgeben würde und lieber den Bunyaku und noch 10 drauf einen Bunyaku holen.
Vielleicht lässt sich Viktoria Köln da ja auf ein Tauschgeschäft ein. Muss Pratzo mal anrufen.
Wenn du, also den gibst du nicht her. Machst du nicht. Lebensversicherung. Apropos Lebensversicherung. Der Kultspieler. Ich habe keine Ahnung, wie die Überleitung passt. Wahrscheinlich gar nicht.
Ich habe jetzt schon angefangen nachzudenken.
Ob du eine hast?
Schon in der Richtung unterwegs.
Mm. Ja. Nee, kannst du dir gleich wieder aus dem Kopf schlagen. nee, der Kultspieler, den habe ich natürlich dabei. Dass wir da jetzt mal wieder eine Ordnung reinkriegen. Der Kultspieler ist geboren am 23. Januar 1975. Ich sag dir nicht wo. Und er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Hat mir Wikipedia verraten. Und falls es dir hilft, habe ich recherchiert, dass er im Ausflugsort Wesel-Bieslich am Niederrhein besitzt sein Ausflugslokal. Ich kann dir nicht sagen, wie oft er da drin ist, ob das so Jens Büchner Fenneteria-mäßig ist und er dann auch für Selfies zur Verfügung steht oder andere Marketingaktionen. Auf jeden Fall hat er ein Ausflugslokal am Niederrhein. Nix. Also die Karriere begonnen im Profibereich hat er beim VfL Stuttgart, ist dann zu der Fortuna nach Düsseldorf, deswegen auch der Niederrhein-Bezug. Und nach da einem kurzen Intermezzo ist er tatsächlich auf die andere Rheinseite gewechselt, aber nicht zum ersten FC, sondern zu Fortuna Köln. Und hat da dann auch 3 Jahre gespielt. Stürmer ist er, 80 Spiele, 24 Tore, ganz okay. Es sind aber übrigens die meisten Tore, die er jemals für einen Verein geschossen hat, also bei Fortuna Köln. Und von Fortuna Köln mit dieser sensationellen Torquote ging es dann weiter am Niederrhein zu Bayern 04 Leverkusen, wo er dann tatsächlich 5 Jahre verbracht hat. In diesen 5 Jahren ist er aber auch mal zu Hannover 96 ausgeliehen worden, wo er in 28 Spielen 12 Hütten gemacht hat, also eigentlich eine sehr gute Quote. Und damit hat er sich dann für einen anderen Niedersachsen-Club empfohlen, nämlich für den VfL Wolfsburg, wo er dann...
Thomas Bredaric.
Ist richtig. Gut, danke. Das war's an dieser Stelle und wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ja, ich... hätte natürlich noch gern gesagt, dass sein eigentlich erster erster Herrenclub war der VfL Kirchheim Tech, wo auch in der Jugend noch gespielt hat.
Ist Local Hero bei euch, oder?
Es ist einer der Spieler, wo wir sagen können, der hat mal, also wir, ich bin nicht mehr wir, aber wo wir im Ort damals gesagt haben, dass wir schon Bundesligaspieler bei uns hatten. Zusammen mit Andy Buck übrigens.
Na.
Und Rübe Kauf. Das ist eigentlich der beste und bekannteste gewesen. Ja. Ja, richtig, Thomas Bedaric. Er hat tatsächlich auch für Deutschland gespielt. In 3 Jahren ganze 8 Mal. Und du wirst sicher wissen, was er heute macht. Könnten wir sogar wissen.
Also ich weiß, dass er Trainer ist. Und er war auf jeden Fall Trainer, ich meine, beim BFC in Berlin.
Nee, Tennis Borussia war er.
Tennis Borussia, genau.
Aber war er, ist er nicht mehr. Er ist jetzt seit 2018 schon bei Rot-Weiß Erfurt.
Ah ja, richtig.
Regionalliga, richtig. Oder? Oder ja, dritte?
Genau,
Regionalliga.
Regionalliga.
Ich hatte nämlich nur noch auf dem Schirm, dass er, das Neustrelitz, das verbinde ich immer mit Thomas Bedaric, weil er da, glaube ich, seine erste echte Herrentrainerstation hatte. Dann war er bei den Wolfsburg Amateuren, dann kurz beim TSV Steinbach-Haiger aus der Bayernliga. Und dann wird's absurd. Dann ist er nämlich zu KF Skendia. Ich glaube in Mazedonien.
Mhm.
Und da war er dann aber auch nicht lang. Ich glaube, ein Jahr. Und dann ist er anscheinend wegen der politischen Lage in Mazedonien vorm Pokalfinale ist er gegangen und hat dann seinen Vertrag aufgelöst, obwohl sie sich für die Europa League Qualifikation qualifiziert hatten. Ja, und von da ist er dann zu TB und dann jetzt zu Rot-Weiß Erfurt vor einem Jahr schon.
Ja.
Ja. Bin mal gespannt.
Nicht mehr lange sein.
Ja, wobei es liest sich eigentlich so, weißt du, die Vita, also ich habe mir das mal so durchgelesen, habe auch gedacht, ja okay, da als Trainer kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber es ist tatsächlich so, dass er bei seinen Trainerkarrieren, auch wenn es immer unterklassiger war, eigentlich echt noch erfolgreich war. Also zum Beispiel bei den Wolfsburg Amateuren ist er Meister der Regionalliga Nord geworden. Dann sind seinen Aufstiegsspielen gegen Groß Asbach haben sie dann verloren. So, dann ist er aber entlassen worden. Und dann ist er, wo war er dann? Bei Steinbach-Haiger, bei diesem Bayernliga-Club, und da ist er geworden. Ah, da war keine Ahnung, stand nichts dran. Aber genau, und dann mit diesem Skendia in Mazedonien war er auch erfolgreich, war Zweiter in der Liga und im Pokalfinale. Mit TB ist er knapp am Aufstieg gescheitert in die Regionalliga. Und jetzt ist er bei Rot-Weiß Erfurt. Du weißt, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie die so dastehen, aber.
Ja, die sind letztes Jahr nicht aufgestiegen.
Ja, gut. Es ist ja.
Dieses Jahr.
Können ja nicht so viele aufsteigen.
Auch nicht zwingend gut gestartet. Ja, aber die sind auch nicht knapp gescheitert. Die waren irgendwie als Absteiger halt dann irgendwie Sechster oder so.
Ne, ist ja auch ein Konzepttrainer. Ist ja ein Konzepttrainer, du kannst nicht erwarten, dass er nach einer Saison Erfolg hat. Der bringt eine Philosophie mit, der installiert eine Kultur im Club, die dann auch irgendwann fruchtet. Und damit
da steht die Region dann hinter.
Richtig.
Danke, Herr Wollitz, für das Gespräch.
Und dann gibt es irgendwann eben Bedaric-Ball.
Ja.
Gut, so viel dazu, wissen wir das auch. Und jetzt hast du, glaube ich, den The Main Event dabei.
Genau. Zweiter Spieltag ist ja durch. Da wird's Zeit, in alter Jörg Dahlmannscher Manier schon mal die Saison quasi Revue passieren zu lassen.
Die erste Bundesliga-Zusammenfassung und der Rückblick nur bei uns im Gegenpressing-Podcast.
Ich dachte, dann sind wir vor allen anderen noch dran.
Endlich mal Erster sein irgendwo.
Endlich mal Erster sein, ja. Das hat mich getrieben. So ein bisschen im Anschluss an unsere Landespokalwette, die ja zum Unglück aller unentschieden ausgegangen ist.
Unbefriedigend, ja.
Habe ich mir gedacht, tippen wir die Bundesliga-Abschlusstabelle von Platz 18 nach Platz 1. Auswertungstechnisch habe ich gedacht, halten wir es einfach. Wenn du jetzt, was weiß ich, auf Platz 1 Bayern tippst und Bayern werden Erster, kriegst du einen Punkt. Also jeder, der Bayern dann getippt hat, du dich kriegst einen Punkt. Und wenn eben du Bayern getippt hast und Dortmund wird, kriegst du keinen Punkt. Ne?
Also muss einfach jeden Verein auf der exakt richtigen Position haben.
Richtig.
Und
Dann ist es auch einfach.
wir lösen am Ende der Saison auf.
Am Ende der Saison lösen wir auf. Und mein Wetteinsatz, den ich dir anbiete, wäre, dass der Verlierer im Trikot, in meinem Fall dann im Bayern-Trikot, in deinem Fall im Dortmund-Trikot, ein Foto für unsere Social-Media-Kanäle macht.
Ja, gut. Da bleibt mir jetzt nichts anderes als. Es ist gut, dass ich mir im Vorfeld einfach auch viel Gedanken gemacht habe, um das ganze Ding. Aber natürlich machen wir das, ja. Ist hiermit virtuell eingeschlagen.
Dazu muss man sagen, habe ich dich ja noch gebeten und es natürlich auch gemacht, irgendwie noch etwas zu dem jeweiligen Verein, die du dann tippst, rauszusuchen, was du meinst, was wissenswert ist.
Ja, also ich hatte das ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe das eher so gemacht, ich habe einfach Anekdoten beziehungsweise irgendwelche Sachen, die ich mit diesem Verein verbinde, persönliche Erlebnisse sind es eher geworden und ich habe auch das Augenmerk eher darauf als auf die Abschlusstabelle gesetzt. Aber ja.
Willst du einfach mal anfangen?
Sollen wir von unten anfangen?
Ja, mit Platz 18.
Ja, also Platz 18 ist bei mir Augsburg und mit Augsburg verbinde ich nichts. Außer familiäre Bande, aber nee, also im Stadion zum Beispiel war ich zweimal, glaube ich, und das ist ja relativ neu und ich weiß nur noch, also jetzt sind ja so irgendwie so außen so eine komische Rohrkonstruktion dran, das sieht man von der Autobahn, das sieht okay, es sieht halt immerhin nach was anderem mal aus, aber davor, das ist ja einfach nur außen dran geklebt und davor war das einfach so ein richtiges gesichtsloses, austauschbares Nichts, also so eine, was diese Arenen mit diesem halb geschlossenen Dach, abgerundete Ecken, die einfach überall in der Pampa
Die
stehen.
überall stehen,
Ja,
ja.
also da könntest du von außen nicht sagen, ist es Augsburg, ist es Mainz, ist es Gladbach, weil sehen alle ähnlich aus. Und ja, das habe ich mir nur damals gedacht, irgendwie passt es nicht zu dem Verein beziehungsweise zu diesem Image, das sie sich auch so selber ein bisschen geben wollten. Passt irgendwie so eine Arena überhaupt nicht. Ja, aber sonst verbinde ich da wenig damit.
Grund genug, um als 18 darunter zu gehen.
Richtig.
Ja, mein Platz 18, bin oft ja, Nummer sicher gegangen, ist Paderborn, trotz Steffen Baumgart. Und allein schon, ich habe mir mal rausgesucht, die Paderborner Jahrhundertelf. Die
Okay.
wurde gewählt zum Vereinsjubiläum 2007 von den Fans. Und wenn man die Elf jetzt vergleicht mit der aktuellen Elf, hat Paderborn in meinen Augen keine Chance, in der Bundesliga zu bleiben. Also, im Tor Stefan Lobuee. In der Abwehr Markus Krösche,
Das ist doch der neue
der nach Leipzig,
Manager-Talent.
genau, nach Leipzig gegangen ist. Friedhelm Lüning.
Ja.
Dann als Abwehrorganisator Markus Bollmann. So einen brauchst du, um in der Bundesliga zu bestehen.
Bollmann das Bollwerk.
Als Außenverteidiger Günter Kutowski, klar. Im Mittelfeld dann als ja, spielender Sechser Peter Hopday. Als Kreativer davor Thomas van Heesen.
Ah, klar.
Und als Läufer Christian Schreier. Und dann im Sturm, und da muss man sagen, die schießen dich zum Klassenerhalt, die drei. Antonio Di Salvo.
Muss man aufpassen.
Naja.
Nicht verwandelt oder verschwägert mit Antonio da Silva.
Da Silva. René Müller. Und das hat mich überrascht, wusste
Warte.
ich nicht, dass er da gespielt hat.
Mahir Saglik.
Nee.
Oh.
Auch gut, aber nee. Dieter Hecking.
Ah, krass.
Und Trainer Pavel Dotschev. Und mit der Truppe hättest du Klassenerhalt geschafft, bin
Ja,
ich mir sicher.
so nicht.
Mit der aktuellen aber nicht.
Ja, ist richtig.
Und die müssen allein schon runter, weil in Paderborn ja der Wollitzjünger Strelý Mamba spielt seit der neuen Saison. Und allein deswegen müssen die runter.
Gut, Platz 17. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Tempo reinbringen. Platz 17 habe ich Union Berlin und mit denen verbinde ich auch nichts, außer dass sie ein ganz cooles Stadion haben und natürlich die jährliche rot-weiße Wand beim Traditionsmasters in Berlin, wo Tuschel Matuschka als einziger Mensch der Welt in der Halle die Freistöße direkt schießen darf.
Ja, 17. ist bei mir FC Augsburg und einfach nur deswegen, weil das erste Bundesliga-Tor ihrer Vereinsgeschichte durch Sascha Mölders erzielt wurde und das Tor zum ersten Bundesliga-Sieg, zum 1-0-Sieg, hat Jan Immergalsen Bracker gemacht.
Ja.
Und das finde ich, sowas gehört nicht in die Bundesliga, würde ich sagen.
Also Platz 16 habe ich dann Paderborn und bei Paderborn muss ich immer, und das wundert mich, dass er nicht in der Jahrhundertelf ist, an den Freistoß Gott Alban Meha denken. Kennst du den noch?
Ja.
Das war, glaube ich, als die da das erste Mal durchmarschiert sind, war der ziemlich gut. Glaube ich, in der zweiten Liga damals irgendwie 8, 9, 10 direkte Freistoß zurückgeschossen und hat es natürlich gelernt, wo?
In Kirchheim.
Richtig, wo er damals mit seinem Zwillingsbruder gespielt hat und da habe ich gedacht, ach Mensch, dann gucke ich doch mal, wo der jetzt spielt und weißt du.
Ich weiß es.
Das dachte ich mir schon, dass du das weißt.
Der spielt beim KSV Hessen Kassel.
Der spielt beim KSV Hessen Kassel und da tritt er dann, nicht das Erbe, aber dann spielt er zusammen mit der anderen Paderborn-Legende Mahir Saglik tatsächlich.
Mahir Saglik, ja. Kongeniales Duo.
Also da hat natürlich, ist es natürlich Hessen-Kassel jetzt Paderborn-Amateure.
Ja.
Ja.
Aufstieg muss das erklärte Ziel sein mit der Truppe.
Ja.
Ja, 16. bei mir ist...
Relegation natürlich dann gegen HSV.
Ja. 16. ist bei mir Mainz 05. Glaubt, dieses Jahr erwischt sie keine gute Saison. Und da habe ich mir mal die Elf der Ära Jürgen Klopp rausgesucht, von 2001 bis 2008, was auch eine grandiose Truppe ist.
Mit den Bruchweg Boys?
Nee, noch besser.
Ah, die kam ja unter Tuchel erst, glaube ich. Ja.
Die kam unter Tuchel erst, genau. Im Tor Dimo Wache, klar, wer sonst?
Logisch.
Abwehr Robert Nikolic, Manuel Friedrich, Nicolce Noweski und Marco Rose.
Ja.
Mittelfeld Fabian Gerber, Christoph Babatz
und Bum Bum Babatz
und Toni da Silva und im Sturm Michael Torg, Benny Auer und André Voronin.
Wow, ach stimmt, der Voro war auch mal da.
Ja.
Stimmt. Ja, bei mir ist Platz 15 Mainz und ich habe einen Namen auch, den ich immer mit Mainz verbinden werde und das ist nicht Jürgen Klopp, sondern Nicole Chinoweski, der Eigentor-Gott. Der nämlich nicht nur die meisten Eigentore in der Bundesliga geschossen hat, also geteilt mit Manni Kals zusammen übrigens, nämlich 6 Stück insgesamt, aber der es tatsächlich auch geschafft hat, 2 Eigentore in einem Spiel zu schießen, auch das haben schon mehr geschafft, aber nicht innerhalb von 2,5 Minuten. und zwar gegen Frankfurt 2005. Die Schüsse für Frankfurt kamen von Patrick Ochs und Francisco Copado.
Stark.
Und mit Mainz verbinde ich tatsächlich auch immer das letzte Spiel von Mehmet Scholl, wo er nochmal ein Tor geschossen hat.
Ja. Ja, 15. ist bei mir Union Berlin. Und neben dem Gesagten von dir, finde ich, haben die es verdient, die Klasse zu halten, weil die eine eigene Fanliga haben. Die Union-Liga. Mhm. Und die besteht seit 1981. Und das war damals die erste ostdeutsche Amateurmeisterschaft im Fußball. Und okay. Das hat mittlerweile so Auswüchse angenommen, dass die ein Ligensystem mit 3 Ligen haben, mit Auf- und Absteigern und auch einen eigenen Union-Pokal austragen. Und das Finale davon, von dem Union-Pokal, wird immer an der Alten Försterei ausgespielt.
Hat der auch so einen coolen Namen wie hieß er? DGBSYVZ?
Deutsche Gewerkschaftsbund-Pokal.
FDGB-Pokal.
Und ich finde das eigentlich ganz geil, dass sie so ein eigenes Fan-Ligensystem haben. Deswegen bleiben die drin. Und wegen Nevin Subotic.
Ja, und weil sie einfach so ein totaler Kultclub sind.
Ja. Ja. Ich hab's vergessen.
Ja. Auf 14 ist bei mir Frankfurt und mit Frankfurt verbinde ich meinen einzigen Stadionbesuch in der im Waldstadion am 6. April 2013, wo Basti Schweinsteiger mit seinem Hackentor die Meisterschaft besiegelt hat und damit den Grundstein zum Triple gelegt hat. Da war ich quasi zur rechten Zeit am rechten Ort.
Man muss auch mal Glück haben.
Und ich hatte auf dem Weg zum Stadion, wenn man so durch, also fährt man mit der S-Bahn hin und dann läufst du echt ja noch durch den Wald. Warst du schon mal dort?
Ja.
Läufst du echt durch, ist echt schon ganz geil, ist so ein bisschen wie in Karlsruhe. Aber wenn es dann abends dunkel wird, denkst du schon auch, boah, so ganz allein kann man machen. Müssen wir jetzt aber nicht.
Ja. Ja, 14. bei mir, Düsseldorf. Weißt du, was der größte Erfolg in der Düsseldorfer Vereinsgeschichte ist?
Friedhelm Funkel umzustimmen, dass er doch bleibt?
Nah dran. Ist der Sieg beim internationalen Fußballturnier von Palma de Mallorca.
Achso, so ein Wintercup immer.
Ja, im Jahr 1989.
Ah. Die spielen aber im Winter echt immer in so einem komischen, in Belek oder sowas, in Türkei oder irgendwo, spielen immer so einen Cup da, so ein Efes-Pilsen-Cup oder so.
Und weißt du, wer alles im Trainerteam hinter Friedhelm Funkel ist?
Nee, auf jeden Fall Axel Bellinghausen.
Ja, es sind vier Ex-Profis.
Axel Bellinghausen, Olli Reck?
Nee.
Aber warte mal.
Ja, aber ist nicht mehr.
Axel Bellinghausen, dann wahrscheinlich Lumpi Lamberts?
Nee, der spielt noch.
Spielt er immer noch?
In der zweiten Mannschaft von Düsseldorf.
Dann vielleicht, weiß ich nicht.
Also Axel Bellinghausen, Thomas Kleine.
Mhm.
Klaus Reitmeier.
Ah, stimmt, das hatten wir doch mal.
Mhm. Und Sascha Rösler.
Ja, der lungert da auch immer auf der Bank rum und geht immer zum vierten Offiziellen und so.
Der hat das Headset immer.
Ja, genau. Weil da haben sie haben wir das nicht auch schon gesagt, der Jüngste kriegt die Technik. Hatten wir das nicht irgendwie? Das hatten wir doch schon mal. Als wir da mit Klaus Reitmeier und der als Kultspieler.
Ja.
Stimmt, ja. Sascha Rösler, der Ulmer. Ja, bei mir ist auf Platz 13 Düsseldorf. Und das Einzige, was ich mich erinnere, dass es da Altbier am Stadion gibt und mehr möchte ich auch nicht dazu sagen.
Zu Recht, absolut zu Recht.
Es gab wirklich nur, also vorm Stadion in so einem Stadion, es gab wirklich nur Altbier. Das war echt.
Ja, und das ist eine Frechheit.
Das ist wirklich, also es macht man, also es gehört sie nicht.
Ja. Bei mir ist 13. Freiburg. Und da erinnere ich mich außer an die ausgiebige Freundschaft, die die Familien, also meine Familie mit der Familie Christian Streich haben.
Stimmt, die sind jetzt Buddies. Hat er sich nochmal gemeldet eigentlich?
Nach jedem Spiel und vor jedem Spiel.
Ah, holt er sich Rat von deinem Vater.
Holt er sich Rat, ja. Fragt immer, und wie würdest du aufstellen? Ja. So.
Ha, wie würdest du aufstellen?
Außer nach der lang gewachsenen Freundschaft mit der Familie Streich, verbinde ich da halt einfach mal die Breisgau-Brasilianer. Das war so quasi im Nachhinein betrachtet so die erste eingängige Bildschlagzeile, die sich bei mir eingebrannt hat. Ohne das damals.
Ach, das war von Bild, Breisgau-Brasilianer.
Bestimmt. Von wem sonst, oder von Ran
halt. Ja, eben. Ich würde eher von Ran sagen. Gut, es war ja eins.
Damals wie Bild.
Also. Ja. Auf Platz 12 ist bei mir Köln. Und Köln war mir irgendwie immer egal. Beziehungsweise manchmal habe ich ihnen gewünscht, dass sie absteigen, weil die so gerade in den letzten 10, 12 Jahren, wo die dann immer wieder mal oben waren, haben die halt immer so brutalen Anti-Fußball gespielt. Unter Hans-Peter Latour und sowas. Also das war wirklich ganz, ganz übel. Das ist wirklich einfach nur, eklig. Und das Einzige, was ich mich da immer erinnern werde, ist das indirekte Freistoßtor von Lukas Podolski, wo aus 5 Metern den Ball sowas von unter die Latte jagt. Weißt du, welches Tor?
Ja.
Im rechten Fünfereck ungefähr. Also wirklich knallt er den so mit 150 km/h im Winkel. Und ich habe dann extra nachgeguckt, gegen wen das war. Das war 2006 gegen Schalke. Und es wurde Tor des Monats. Und lustigerweise, Lukas Podolski hat die meisten Tor des Monats Auszeichnungen überhaupt. Und zwar 12 Stück. Und Platz 2 ist Jürgen Klinsmann, der hat nur 7.
Wow. Ja.
Boldi, unser Boldi.
Boldi.
Eins von den Toren war übrigens zusammen mit Dirk Nowitzki in irgendeinem Charity-Spiel.
Doppelpass alleine für dieses.
So.
Ja, 12. ist bei mir tatsächlich auch der erste FC Köln. Erste Übereinstimmung. Und im Februar 84 hat der Freizeitpark Phantasialand Köln finanzielle Unterstützung angeboten, um zum Beispiel Bernd Schuster zurückzuholen.
Wow, das ist halt wirklich Phantasialand, das passt ja doch richtig.
Wird doch besser. Im Gegenzug hat das Phantasialand, wie ich finde, eine vollkommen berechtigte Forderung aufgestellt, wenn man das Geld gibt. Der Club sollte in den ersten FC Phantasialand Köln umbenannt werden.
Wow. Durfte man das damals?
Das hat das Management dann abgelehnt, aber es wäre auch nicht mit den DFB-Statuten
Eben,
vereinbar
ja.
gewesen. Aber wäre halt schon geil, wenn es den ersten FC Phantasialand Köln geben würde.
Ja, und das Lustige
Dann
ist,
wäre.
es passt halt auch zu keinem anderen Bundesliga-Verein. Das Wort Phantasia passt ja so gut zu Köln. Das ist ja,
Ja,
wäre ein Traum.
und dann wäre das Maskottchen jetzt noch nicht mehr der Geißbock, sondern irgend so ein verkleideter Typ halt aus dem Phantasialand. Ich weiß nicht, was die
So
für.
eine wilde Maus.
Ja, irgendwie sowas.
Geil. Ja, aber das wäre, hätte ich zugestimmt an einer
Ich auch,
Sondergenehmigung.
absolut, absolut. Ich meine, du hättest auch Bernd Schuster zurückgeholt.
Richtig. Aber das wäre eigentlich nur ein positiver Nebeneffekt gewesen. Eigentlich die Hauptattraktion wäre der Name gewesen. Ja, Platz 11, Hertha. 9. Mai 1999, Muttertag, sengende Hitze, Olympiastadion München. FC Bayern spielt gegen Hertha BSC. 12. Minute. Ein Unentschieden reicht zum Titel. Ein kleiner Junge, 11 Jahre alt, 10 Jahre alt, sitzt im Publikum, freut sich. Stadionbesuch, die Muttis haben Rosen bekommen. Carsten Janker schießt in der 12. Minute das 1:0. Die Menschen jubeln. Später der Ausgleich. Aber es reicht. 1:1. Wir freuen uns. Rennen runter zum Zaun. Die Mannschaft läuft eine Ehrenrunde. Lothar Matthäus zieht sein Trikot aus. Schmeißt es in meine Richtung. Ich habe eine Hand dran. Ich war zu klein. Es wurde mir weggerissen. Ich habe geweint.
Ja, es macht mich betroffen.
Ja, es ist der Downer. Es ist der Downer. Aber ich wollte es einfach mit dir teilen. Es ist tatsächlich genauso passiert. Ja, ich hatte das Trikot, ich hatte es in einer Hand, das hat es über den Zaun geworfen und da waren halt ganz viele andere Leute und ich war halt einfach ein bisschen kleiner als die anderen und dann hat es nicht gereicht und ich konnte es nicht festhalten. Ich habe aber tatsächlich mal noch die Tabelle angeguckt, die Abschlusstabelle 98, 99. Es liest sich halt wirklich wie aus einer anderen Zeit. Also ich lese von oben runter: Bayern, Leverkusen, Hertha, Dritter, Dortmund, Kaiserslautern, Fünfter, Wolfsburg, Sechster, Hamburg, Siebter, Duisburg, Achter, 1860, Neunter, Schalke, Zehnter, VfB, Elfter. Dann haben wir noch auf Platz 14 Rostock und die Absteiger waren Nürnberg, Bochum und Gladbach.
Gut, die Hälfte der Mannschaften spielen halt nicht mehr in der Bundesliga.
Die gibt's überhaupt nicht mehr, glaube ich.
Ja. Viele auch schon abgemeldet vom
Ja,
Spielbetrieb.
also das war krass. Und ich wollte noch dir zeigen, ich hoffe, ich habe jetzt das auf Anhieb nicht gefunden, nämlich die Aufstellungen von den beiden Mannschaften, aber vielleicht führt es jetzt auch zu weit, wenn ich es jetzt nicht gleich habe, dann. Nee, egal. War noch immer sensationell, war ein großartiger Spieler. Dein Platz
Ja,
11.
da sind die Blauen aus.
Was fällt dir da so ein?
Da könnte ich ganz viel zu sagen, nichts Positives. Hab mich aber mal für was Neutrales entschieden. Schalke ist eine von nur zwei Mannschaften im deutschen Fußball, die einen eigenen Fanfriedhof betreibt.
Ah, die haben auch eine Kapelle in der Arena, gell?
Ja, da kannst du heiraten und die haben einen Friedhof. Jetzt auch.
Ah.
Seit 2012.
Ah.
Mit 60 Plätzen. Und da kannst du dich beerdigen lassen.
Wahrscheinlich auf Jahre hin, aber schon reserviert, nehme ich mal an, oder? Da kriegst du ja keinen freien Platz, aber 60 Plätzen.
Nee, ich habe nur gefunden, dass zur Eröffnung die 60 Plätze bereits halt fest ausgebucht waren.
Es ist nicht so, wer zuerst kommt, wer zuerst stirbt, der liegt zuerst.
Nee, konnte es anscheinend so wie in den USA, also bei King of Queens, wo Adler ja auch für seine zweite Grabhälfte
Ja, stimmt.
noch eine Nebenliegerin
Stimmt, wo er im Seniorenheim rumfragt.
Ja, so ist das wahrscheinlich auch. Der andere Verein, und das finde ich als Metapher durchaus passend, ist übrigens der HSV,
Ja.
der noch einen Fanfriedhof hat.
Ist bei beiden öfter mal Grabesstimmung.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu Platz 10, da habe ich Schalke. Und zu Schalke fallen mir als erstes ein Innenverteidiger. Und ich habe dir mal so eine kleine Historie von ausgewählten Spielern der 90er und 2000er.
Da fallen mir sofort zwei ein.
Ja, ich habe auch gedacht, da fallen mir zwei, drei ein. Es sind irgendwie acht, neun. Jetzt pass auf, die sind alle vom gleichen Schlag. Und das ist echt, ich glaube, das ist halt einfach kein Zufall. Und zwar fängt es natürlich an mit Yves Eigenrauch, geht dann weiter über Thomas Linke, Johan de Kock, Marco van Hoogdalem, Nico van Kerkhoven, Thomas Waldoch, Thomas Heitow, Dario Rodriguez, Mladen Krstajic, Marcelo Bordon und Heiko Westermann.
Ja.
Also es ist eine sensationelle Truppe. Also die haben natürlich nicht alle gleichzeitig gespielt, aber das ist wirklich so, das ist jetzt ungefähr eine Zeitspanne von 10 Jahren oder so. Es ist sensationell, was die für Leute und alle so knallknochenharte Ballwegbolzer.
Aber jetzt haben ja viele denn auch in Pärchen zusammengespielt. Thomas Waldoch und Thomas Heitow zum
Genau,
Beispiel.
Krstajic, Bordon.
Also das ist natürlich auch, wenn man sich heute so überlegt, was für Anforderungen an so einen Verteidiger gestellt werden. Ne? Ist natürlich da sehr gut
Da können
aufgehoben.
die natürlich
Aufbau
milde
ist
lachen.
absolut tipptopp.
Gut, es kommt darauf an, wie du dein Spiel aufbauen willst. Wenn es über lange Bälle geht, dann ist natürlich.
Ja. Na gut, es geht aber nur, wenn du Ebbe Sand vorne drin hast.
Ja, oder Emil Mpenza. Ja, also das ist fällt mir bei Schalke ein.
Und stark, ja. Zehnter ist bei mir Werder. Als Zehnte. Und die hatten, das fand ich schon beeindruckend, also klar, im DFB-Pokal die längste Serie von Spielen, wo sie zu Hause unbesiegt waren. Bremen hat, bevor sie gegen euch jetzt letztes Jahr im Halbfinale zu Hause verloren haben, 31 Jahre oder 37 Spiele waren die zu Hause im DFB-Pokal unbesiegt.
Krass. Ah, dann haben die aber echt auch extremes Lospech gehabt immer, oder? Weil die sind ja schon auch eine Zeit lang mal immer recht weit gekommen.
Ja, und die sind eine Zeit lang halt natürlich auch früh rausgeflogen, immer in der ersten Runde, wo die Auswärtszeit
Stimmt,
gespielt
ja.
haben. Und das macht es ja über die Jahre auch noch, aber das finde ich trotzdem krass.
Aber es sind halt trotzdem über 30 Jahre, also.
Ja, die haben 1988 im Halbfinale gegen Frankfurt quasi ihr letztes Spiel zu Hause verloren, bevor die jetzt gegen euch jetzt im Halbfinale verloren haben. Fand ich schon
Krass.
krass.
Über 30 Jahre ist halt schon übel.
Ja.
Ja, krass. Auf Platz 9 habe ich Freiburg und habe tatsächlich genau das Wort Breisgau-Brasilianer in Klammer Andy Zeier und Ralf Kohl noch hingeschrieben, also der Kanzler Kohl.
Kanzler, klar.
Und aber mein eigentliches Erlebnis, das ich mit Freiburg verbinde, hat mit dem SC eigentlich nur am Rande zu tun. Das war mit dir zusammen sogar. Und zwar haben wir im Jahr 2010, ich musste aber nochmal nachgucken, haben wir das DFB-Pokalfinale, das war Bayern-Bremen sogar. Bayern-Bremen? Ich glaube Bayern-Bremen, Bayern-Wolfsburg, irgendwie sowas, ich glaube, ja. Haben wir zusammen geschaut in Freiburg und zwar in Steinwurfdistanz zum Schwarzwaldstadion, weil unser werter Freund Max dort bei den deutschen Hochschulmeisterschaften geboxt hat. Und wir sind zum Anfang natürlich hin und haben dann festgestellt, oh, heute Abend, scheiße, der DFB-Pokal, wir sollten mal los, um uns was zu suchen. Und sind dann dadurch die Nachbarschaft geirrt und wir wussten ja gar nicht, dass da direkt daneben dieses Schwarzwaldstadion ist. Und haben dann ja noch, weil es ja eigentlich mitten im Wohngebiet auch liegt, haben wir dann noch überlegt, ob wir bei Leuten klingeln sollen, haben das natürlich sogar gemacht, weil wir keinen Fernseher gefunden haben und haben dann bei einer Familie geklingelt, die dann ganz verstört und angsterfüllt durchs Fenster geschaut hat, nach draußen und uns da,
Die uns eiskalt ignoriert
ja,
hat.
eiskalt ignoriert, haben uns gesehen, aber ignoriert und wir wollten einfach nur fragen, ob wir den Fußball gucken können. Im Nachhinein vielleicht auch eine blöde Idee, aber ja. Und dann sind wir in irgendeinem so Sportheim direkt neben dem Schwarzwaldstadion, haben wir dann auf irgendeiner Leinwand in so einem Hobbyraum, haben wir dann das Spiel geguckt und wir kamen, glaube ich, sogar ein paar Minuten zu spät.
Ja, wir kamen ein paar Minuten zu spät. Und es müsste Bremen gewesen sein,
Ich meine ja.
meine ich.
Ja, das ist meine Erinnerung an den, vor allem an Freiburg, aber auch dann an den SC.
Mein Platz 9 ist Wolfsburg. Und höher schließen die meiner Ansicht nach nicht ab, weil wenn man einen Trainer wie Bruno Labbadia gehen lässt, hat man es auch nicht verdient, höher abzuschließen.
Das ist richtig.
Ehrlicherweise zu sagen. Und meine so Erinnerung an Wolfsburg ist, die haben immer so eine Zeit lang, also als sie aufgestiegen waren, so immer so Altstars halt geholt, ne? So, Stefan Effenberg zum Beispiel.
Patrick Berger,
Philipp Luthier.
Patrick Weiser.
Und haben das so probiert, über die Schiene zu machen.
Claudio Reyna, war das auch einer oder war der da eher noch so eine Entdeckung?
Der war noch eine Entdeckung.
Dessen Sohn spielt jetzt irgendwo in der
Bei
Bundesliga.
uns.
Bei euch. Ist bei euch.
Ja. In der U19.
Weil der darf jetzt nämlich, ich glaube, er darf auch ins Individualtraining mit Otto Addo. So wie das 14-jährige Wunderkind. Das ist auch eine
Nee, der
Frechheit.
spielt bei uns. Der hat die Vorbereitung beim Profis mitgemacht. Hat auch ein paar Testspiele da gemacht.
Also der Moukoko ist ja wirklich eine Frechheit, das muss man ehrlich mal sagen. Hat er doch, war da im ersten Spieler was, sechsmal geknipst?
Und
Dreimal?
jetzt am Wochenende dreimal.
Und er ist ja, also nach allem, was wir wissen, ist er 14 und spielt jetzt in der höchstmöglichen Jugend, das muss man sich mal überlegen, in der höchstmöglichen Jugendklasse
Ja.
spielt er mit und schießt es immer noch kurz und klein. Und
Ja, und jetzt überleg dir mal, was du mit 14 gemacht hast. Ja.
da war ich im Freibad in der Umkleidekabine, habe mich mit zwei Freunden eingeschlossen und wir haben Bacardi Breezer probiert.
Siehst du, hättest du das nicht gemacht?
Dann hätte ich aber nie die Kette vollgekriegt, wo ich die verschiedenfarbigen Deckel gesammelt habe von Bacardi Breezer. So sieht es nämlich aus.
Die
Ja,
hat er ja nicht.
die hat er nicht. So, und wenn es in 2 Jahren, wenn es dann heißt, oh, es reicht dann doch nicht für Uerdingen, dann sage ich, ich habe eine Kette und du?
Ja.
Du hast einen Haufen, du hast eine Kette von schlechten Erfahrungen vielleicht. Ja, mein Platz 8 ist Wolfsburg. Und ich erinnere mich sehr gerne an einen Quattrick in 9 Minuten, den ich tatsächlich live vom Fernseher verfolgt habe. Und ja, es war einfach unfassbar krass, als Lewandowski diese 4 Hütten in 9 Minuten, und wir waren ja hinten, also wir waren einzeln hinten.
Ja.
Und haben sie nach der Pause in 9 Minuten diese 4 Buden, und es war wirklich so, nach dem dritten wusstest du, dass da auf jeden Fall noch eins kommt. Das war, also nicht, dass jetzt irgendwie direkt wieder eine Minute später oder so, aber es war klar, dass da innerhalb von kurzer Zeit noch mal eins kommt, weil die waren so, weiß gar nicht, die sind einfach komplett vom Glauben abgefallen, und der Lewandowski hat halt jeden Ball, den er bekommen hat, wusstest du, der scheppert einfach drauf. Kleinen Heatcheck, bin ich immer noch gut drauf, zack, jeden Ball, wusstest du, den knallt er drauf, und in dem Moment hat einfach alles, der hat ja dann auch teilweise ja Tore gemacht, die er vielleicht so nicht, also wo er so nicht abgeschlossen hätte, aber in dem Moment war der so im Tunnel.
Ja,
Das war schon ganz
das
krass.
stimmt. Ja.
Und dieses Gesicht von Pep, als er sich umdreht zur Bank oder zu irgendjemand, ich glaube ins Nichts umdreht und so sein Gesicht in beide Hände nimmt und völlig, der hat's gar nicht mehr geschoben.
Ja,
Großartig.
stimmt. Ja. Mein Platz 8 ist Hertha. Und hier habe ich mir auch mal die Jahrhundertelf rausgesucht. Die wurde gewählt anlässlich des 111. Vereinsgeburtstags im Jahr 2003. Und da muss man sagen, so grob die Hälfte kenne ich nicht. Aber die anderen sind schon geil. Also im Tor, klar, Gabo Kiraj,
Ja.
wer sonst?
Also die Achse ist, glaube ich, klar, oder? Also dann darf ich ein paar vorschlagen? Also auf jeden Fall Marcelinho.
Ja.
Dann wird Josep Simonic dabei sein.
Nein.
Dann vielleicht Mike Franz.
Nein.
Dann vielleicht Michael Hartmann.
Nein.
Dann vielleicht Arnold Wichiniarek.
Nein.
Dann vielleicht André Voronin.
Nein.
Dann vielleicht boah. Wer ist denn noch so dabei?
Arne Friedrich.
Ah, natürlich.
Ludwig Müller, kenne ich nicht.
Ne.
Uwe Kliemann, kenne ich nicht.
Ne.
Eyjólfur Sverrisson.
Eyjólfur Sverrisson.
Ja.
Hatten wir neulich, habe ich gesagt, er hat jetzt eine Pferdefarm mit seinem Vater in Island. Grüße.
Reckdal.
Oh, stimmt. Boah, wer spielt dann
Dann.
10? Spielen wir mit 2 Zehnern dann, oder was?
Ja, klar. Dann Hanne Sobek, kenne ich nicht.
Hm.
Erich Behr. Kenne ich nicht.
Sagt mir was der Name, aber.
Dann Marcelinho und dann den Traumsturm, wo es wirklich traurig ist, dass du auf keinen von beiden gekommen bist. Axel Kruse.
Und Andi Thom.
Preetz.
Ah, Michi Preetz, klar. Der hat übrigens, der war auch dabei noch beim Bayern-Spiel damals.
Ja.
Michi Preetz. Axel Kruse. Ja. Später noch Karriere gemacht als Kicker bei Berlin Thunder.
Ja. Das ist empfohlen bei der Hertha.
Ja.
Ist dann aufgestiegen.
Platz 7 ist bei mir Werder Bremen. Und bei Werder Bremen ist es ein bisschen analog zu Schalke. Bei Schalke habe ich an Innenverteidiger gedacht. Bei Bremen denke ich dann eher an
Zehner.
Und zwar Andi Herzog, Mesut Özil, Jean Micou, Diego, Jan Rosenthal und Aaron Hunt.
Oh Gott. Das ist schon eine Beleidigung von Johann Micou mit Jan Rosenthal in einem
Atemzug genannt zu werden. Ich glaube übrigens, Johann, also Andi Herzog ist ja jetzt Nationaltrainer von Israel. Özil wird gern mal ausgeraubt und lässt sich von seinem Bodyguard beschützen. Und ich glaube, Diego spielt noch. Ich weiß nicht, ob er jetzt aufhört oder noch ans dran hängt. Auf jeden Fall spielt er noch. Hat jetzt süß blondierte Haare. Spielt in Brasilien noch. War sogar gar nicht schlecht. Ich glaube 34 ist oder so. 4,35. Und ich glaube, dass Jean Micou, kann ich mir echt vorstellen, dass der, ich glaube, der hat echt noch seine Fußballfigur. Also der ist so ein Anti-Snyder. Ich glaube, der wird immer, immer geil aussehen.
Der spielt auch noch irgendwo in der unterklassigen französischen Liga und zerlegt da die ganze Liga.
Ich meine, der hat auch ein Weingut. Also das ist wirklich so, das ist so ein bisschen der französische Pirlo.
Und Jan Rosenthal spielt auch wieder?
Bei Osnabrück. Oder Oldenburg.
Oldenburg. Wurde reaktiviert.
Richtig. Habe ich übrigens hier an der Stelle auch schon gesagt, nämlich was macht eigentlich, habe ich gesagt, dass er sich da fit hält, aber dass er nicht plant, da wirklich wieder einzusteigen, hat aber doch gemacht. Ja, es lässt da nicht los.
Ist nur vorübergehend.
Ja, klar.
Verletzungsmisere ausgestanden.
Ja, sicher.
Einen Vertrag unterschrieben.
Per Handschlag macht man das. Ist noch ein Mann alter Schule. Ja, Rosi, super. Habe ich gern bei Pro Evolution Soccer damals immer auf die 10 gestellt. Auch wenn er ein bisschen schlechter, aber Jan Rosenthal, großes Talent gewesen.
Bei mir ist der Platz 7 Hoffenheim. Und Hoffenheim war im Oktober 2008, das war ja da gerade so diese krasse nach dem Aufstiegssaison und so, ne, und Herbstmeister, ja, glaube ich, dann, die erste Mannschaft, die alle drei Kandidaten bei der Wahl zum Fußball des Monats gestellt hat. Und
weißt du,
ja, ich weiß welche.
Ja, also eins Vedat Ibisevic.
Ja.
Dann Tobi Weiß.
Nein.
Dann, wer war? Na, Sead Salihovic.
Nein.
Auch nicht. War das Demba Ba noch?
Ja.
Und Chinedu Obasi.
Richtig.
Ja. Wow. Aber Salihovic nicht? Was?
Nee, Vedat Ibisevic dann gewonnen, verdient.
Den netzt er auch immer noch, gell?
Ja.
Man sieht immer noch genau gleich aus, nur er wird immer grauer. Aber ansonsten gleiche Frisur, ja. Alles gleich.
Und er schleicht auch noch genauso
am Platz. Ja. Ja, bei mir ist Hoffenheim Platz 6. Und ich habe auch eine Anekdote aus dem Jahr 2008. Und zwar, ich muss das aber nachgucken, vom 5.12.2008. Und das war ein Spiel, das war quasi der Höhepunkt, wo diese ganze Hinrunde von altem Platzhirsch gegen aufstrebendem, jungen, wilden Team, wo dieses ganze Narrativ kulminiert ist und explodiert ist in diesem einen Spiel.
Da weiß ich noch genau, wo ich es geguckt habe.
Ich auch. Und ich weiß auch, dass ich das wirklich, da ist im Vorfeld war ja auch das Ganze mit Rangnick und Bayern, das ging ja hin und her und es war ja schon geil. Also für die Medien willkommenes Fressen, aber es fanden ja auch alle geil. Es war ja wirklich so, das war so richtig, man wusste auch gar nicht, es war gar nicht so klassisch gut und böse, sondern es war einfach so böse gegen böse. Aber es war einfach eher dieses alter Platzisch gegen aufstrebenden Neuling. Und das war schon ziemlich geil. Ich meine sogar, war das nicht sogar Freitagabends?
Ja. Ja, ja.
Und und das war wirklich, da ist im Vorfeld schon so viel passiert und das Spiel war so aufgeladen, es war in der Allianz Arena dabei, also die ist explodiert. Und endgültig das Dach weggeflogen ist dann in der 89. als Luca Toni unnachahmlich zum 2:1 einmurmelt und wirklich dieses Stadion explodiert und Luca Toni am Ohr schraubt und ich in der Kneipe aufspringe und am Ohr schraub. Es war der absolute Wahnsinn. Es war einfach, das Spiel war, glaube ich, gar nicht mal so besonders, aber einfach so durch diese ganze Vorgeschichte und so, es war schon ziemlich geil.
Wo hast du geguckt?
In Kirchheim in der Kneipe. Ich war irgendwie, war das schon? Nee, das war noch vorm Studium. Das war, glaube ich, gerade die Übergangszeit, wo ich noch bei meinen Eltern wieder gewohnt habe. Da habe ich Zivi gemacht. Ja, aber ich weiß nicht, in welcher Kneipe und mit welchen Leuten und so. Wurde auch immer gepiesackt dann von so Anti-Bayern-Fans und hab ich auch immer gesagt, ja, also ihr könnt mich gern piesacken, aber nicht irgendwie Hoffenheim als denn sowas ranziehen. Naja.
Ich hab's im La Bolera, der Bowlingbahn in Eschwege
geguckt. Der Bowlingbahn. Es gibt sicherlich noch keine andere, oder?
Bitte?
Es gibt sicherlich noch keine andere.
Nee. Klar, also bei Rom auch.
Ja.
Ist ja das La Bolera. Ja. Die Finale ist ab. Da habe ich das geguckt. Weiß ich noch.
Dein Platz 6?
Mein Platz 6 ist die Frankfurter Eintracht. Und die Frankfurt hält zwei Rekorde, wo ich echt traurig bin, dass die der BVB nicht hält. Nämlich sowohl immer gemessen an der Spielzeit des Spielers, also nicht an der Gesamtspielzeit, sondern der Spielzeit des Spielers, sowohl die schnellste rote Karte in der Fußball-Bundesliga als auch die schnellste rote Karte im DFB-Pokal halten beide Spieler von Frankfurt.
Uwe Bindewald?
Nee, viel besser. Also in der Bundesliga viel besser.
Manni Binz?
Nee, noch besser. Kommst du nicht drauf. Also ich hätte nicht mal gewusst, dass er mal in Frankfurt gespielt hat.
Okay.
Kommst du nicht drauf. In der Bundesliga war es der 14. Mai 2011 gegen Dortmund und 43 Sekunden nach seiner Einwechslung hat Marcel Titsch-Rivero den roten Karton gesehen. Hättest du das auf dem Schirm gehabt, dass der bei Frankfurt
gespielt hat? Nee, ich habe zudem nicht mal ein Gesicht. Ich kenne diesen Namen, den kennt man irgendwie, der begleitet einen schon jahrelang. Der
Drittligaspieler.
Ja, der spielt jetzt aber, ich habe den jetzt irgendwo wieder, zweite oder dritte Liga spielt der wieder irgendwo.
Der spielt noch in der dritten
Liga. Ich glaube, dritte Liga, die haben, glaube ich, der müsste in Halle oder sogar spielen. Irgendein Gegner, der jetzt gegen die Bayern-Amateure gespielt hat. So viel waren es ja nicht.
Das kann sein. Warte mal,
Marcel. Guck mal, ich meine, Halle könnte es sein.
Marcel Titsch-Rivero ist aufgestiegen in die zweite Liga.
Ah, da war es doch da. Okay.
Also, er spielt jetzt bei Wien Wiesbaden.
Okay, wo hat er davor gespielt?
Beim 1. FC Heidenheim.
Okay, dann habe ich den vielleicht gibt es da noch einen anderen mit so einem Doppelnamen. Naja.
Ja, auf jeden Fall der in der Bundesliga. Und im DFB-Pokal war das tatsächlich letztes Jahr erst im Halbfinale, 2018, 18. April, Frankfurt gegen Schalke. Und da ist Gelson Fernandes 33 Sekunden nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz
gegangen. Ah ja, da war was. Ja, stark.
Und ich finde es witzig, dass die das für beide Wettbewerbe halten.
Ja, gut, konsequent halt. Wobei, wenn noch geiler wäre, wenn das gleiche Spiel gewesen wäre. So Nicole Czernoweski-mäßig.
Adi Hütter wird dem Fernandes gesagt haben, mein Freund.
Hol dir den Rekord.
Deine Einwechslung. Hol dir den Rekord. Flex da irgendwen an der Außenlinie weg.
Zeig der Welt, dass du besser bist als Jens Jeremies.
Ja. Ja, hat dann geklappt.
Ja.
Alles umgesetzt, was der Trainer gefordert hat.
Ja, gut. Ja, ist gut. Bei mir auf Platz 5 ist Borussia Mönchengladbach. Und zwar, das wird jetzt eine kleine Sequenz bei den kommt nicht direkt, aber nachher noch kommen ein paar Vereine. Ich habe es genannt, meine persönlichen Düsseldorfer Fußballwochen. Und zwar habe ich 2012 ein Praktikum in Düsseldorf gemacht, während des Studiums. Und da hat sich so ergeben, dass da einige Spiele, nicht nur vom FC Bayern München, wo ich dann auch vor Ort war, im Umland, sich zugetragen haben, sondern auch ein, zwei andere bemerkenswerte Spiele. Das ist mir jetzt so klar geworden. Da komme ich aber später drauf. Jedenfalls verbinde ich damit Gladbach, weil ich da im Stadion war, beim DFB-Pokal-Halbfinale Gladbach-Bayern. Das fiel in diese Zeit. Und das war dieses Halbfinale, wo klar war, dass Dante oder Dantsch dann danach nach der Saison zu uns wechseln wird. Und das ist, glaube ich, irgendwie vom Spiel rausgekommen. Und da haben sie dann die Parallele gezogen zu Matthäus, weil es damals wohl auch so war, dass es irgendwie rauskam. Und der hat dann einen Elfmeter absichtlich verschossen oder irgendwas, irgendein Quatsch. Oder hat auf jeden Fall verschossen oder so. Und Dante hat dann auch einen Elfmeter geschossen. Und ach, das war alles furchtbar dramatisch.
Ja. Mein Platz 5 ist tatsächlich auch Gladbach. Und Gladbach hat wahrscheinlich, also sagen ja immer alle zu euch, FC Hollywood und so, also auch wegen dem ganzen Stress untereinander, aber auch wegen den prominenten Fans und so, ne? Aber eigentlich müsste es Borussia Hollywood heißen, weil die prominentesten Fans hat Gladbach, muss man neidlos angeben. Fans von Gladbach sind unter anderem Theo Zwanziger,
wow,
Wolfgang Thierse, Sven Ottke, Matthias Obtenhövel, Hannelore Kraft, Micky Krause. Kai Ebel.
Kai Ebel.
Und da muss man sagen, das geht nicht besser.
Nee, also nach Theo Zwanziger hätte es natürlich den Laden auch dicht machen können.
Ja.
Bei mir Platz 4 ist Leipzig. Und da habe ich eine ähnliche Geschichte wie damals zu Hoffenheim, weil es sich irgendwie ein bisschen geähnelt hat. Die sind auch damals hochgekommen, haben eine gute, sehr gute Hinrunde gespielt und dann war es nicht am 5.12., sondern am 21.12., diesmal im Jahr 2016. Und das war irgendwie so die ähnlichen Vorzeichen und wieder war der Rangnick dabei. Und da hatte man schon von Bach-Ablösung gesprochen und weiß sie nicht. Und das war Ancelotti und da lief's nicht so richtig. Und dann, die waren ja so jung und so schnell. Und dann hat er vorm Spiel denn trotzdem den Xabi Alonso auf die 6 gestellt. Und alle haben gedacht, oh Gott, da fährt ja ein D-Zug an dem vorbei. Und dann haben wir die 3-0 aber sowas von auseinandergenommen. Und das war einfach eine wunderbare Genugtuung. Das war genau so ähnliches Gefühl wie damals gegen Hoffenheim, nur dass es halt nicht so knapp war. Aber da haben wir den mal richtig gezeigt, wo der Bachtel den Moos holt.
Mein Platz 4 ist auch Leipzig. Und weißt du, wer unter anderem neuer Co-Trainer seit dieser Saison in Leipzig ist?
Ja, wusste ich.
War für DAZN ein Riesenverlust.
Richtig. Warte. Moritz Volz.
Ja.
Ja.
Das finde ich schon krass.
Hättest du das auch nicht gesagt, wäre ich nicht draufgekommen. Aber so, ja, das fand ich auch krass, als ich es gesehen habe oder gelesen habe. Ja, scheint da ganz gut zu laufen bei Nagelsmann und Konsorten.
Tja, mussten sie natürlich Scheckbuch auch aufmachen,
um ihn auszulösen.
Ja.
Platz 3 ist bei mir Leverkusen und da ist dann Teil 2 der Düsseldorfer Fußballwochen, weil da war ich nämlich beim Bundesligaspiel dann, ist auch in die Zeit gefallen, diese 6 Wochen und von Düsseldorf sowohl nach Gladbach als auch nach Leverkusen, das war mir damals überhaupt nicht so klar, da fährst du irgendwie mit der S-Bahn 20 Minuten und weil ja da oben in der Ecke, gerade da so Niederrhein-Ecke, da ist ja wirklich jede nächste Stadt ist ja offiziell eine Großstadt von den Einwohnern her. Also auch Leverkusen hatte über 100.000 Einwohner. Siehst du halt nichts davon. Es ist einfach Entschuldigung an alle, die in Leverkusen wohnen. Es ist nicht so schön. Es ist wirklich nicht schön da. Also du fährst nach Leverkusen rein und merkst gar nicht, dass du dort bist. Und in Gladbach genauso. Das ist auch eine Großstadt eigentlich. Auf jeden Fall hast du von Düsseldorf war das halt echt, hat so gut gepasst. Es war ein wunderbarer Ausgangspunkt. Und genau, da war ich dann in Leverkusen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Das ist meine einzige Erinnerung an Leverkusen. Danke.
Ja. Platz 3, jetzt soll es langsam ein bisschen langweilig. Ich dachte schon, schön, wir haben kaum was gleich getippt. Aber Platz 3 ist bei mir auch Leverkusen. Und wie du ja weißt, wurde Leverkusen ursprünglich mal als Betriebssportmannschaft gegründet.
Von Bayern. Sicher.
Kennst du international noch bekannte Betriebssportmannschaften?
Gilt DDR als Ausland?
Nein.
Also gilt Pflanzenproduktion Großgottern nicht?
Nein, Pflanzenproduktion Großengottern.
Großengottern gilt nicht. Betrieb, ja, in Schachtel Donetsk?
Mhm.
Ja, hier so in der Ecke, da gibt es bestimmt einige noch. Ukraine wird es bestimmt welche geben noch.
Ja.
Dynamo Kiew ist, glaube ich, auch.
Ja, das ist vom Militär.
Ja, genau so.
Ich könnte dir noch anbieten den PSV Eindhoven.
Ah, von Philips.
Von Philips.
Ja.
Dann wusste ich auch nicht, Arsenal London.
Hm.
Wurde
geguckt. Ah, die Kanoniere.
Ja. Dann der FC Sochaux aus Frankreich als Betriebssportmannschaft von Renault.
Ah, okay.
Meine ich, oder Peugeot.
Renault, Peugeot, nee, Sochaux.
Von Peugeot.
Mhm.
Und die Urawa Red Diamond.
Guido. Buchwald.
Von Unternehmen, Betriebssportgruppe waren, die dann bei Mitsubishi aufgegangen ist.
Hm. Die verbinde ich nur mit Guido Buchwald.
Arsenal hatte ich nicht auf dem Schirm.
Nee, ich dachte halt, dass es so, also dass es wirklich so eine Art Betriebssport war. Also dass es diese, die Gunners und Kanoniere und so, dass es irgendwie so eine Rolle gespielt hat. Aber ich dachte halt, das ist halt, was weiß ich, so wie Dockarbeiter, dass halt irgendein Viertel war, wo halt viele von denen
gewohnt haben.
Ja, oder dass die das halt, dass die, die es gegründet haben, sich bei der Arbeit kennengelernt haben, was weiß ich.
Ja.
Ah ja, krass. Ja gut, Platz 2 und 1, da bin ich jetzt bei dir tatsächlich gespannt, wen du da wo hast. Und bei mir ist es dann der BVB auf Platz 2. Und da könnte ich jetzt natürlich viel erzählen. Vieles habe ich auch schon im Podcast erzählt. Die gelb-rote Karte von Markus Brzenska. Dann könnte ich natürlich von Wembley anfangen. Dann könnte ich, vielleicht machen Wembley, ja? Nee, fies.
Ja.
Dann könnte ich Olli Kahns Auftritte gegen Dortmund. Also wirklich viel. Habe mich aber entschieden für mein erstes Mal im Westfalenstadion, das tatsächlich auch 2013 war. Und zwar wenige Tage vom Champions League-Finale. Und da war die Meisterschaft schon durch. Wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, da war ich ja in Frankfurt, als Basti das klar gemacht hat. Und ein paar Spieltage später war ich dann in Dortmund. Und das erste Mal und bisher einzige Mal im Westfalenstadion. Und das Spiel war mega langweilig, weil natürlich klar war, okay, das ist so ein bisschen, also A, es geht um nichts, B, wir spielen in ein paar Tagen, ist vielleicht ein bisschen wichtigeres Spiel gegeneinander. Deswegen war das Spiel an sich mega langweilig, ich glaube 1-1. Aber ich muss sagen, ich war trotzdem schwer beeindruckt von dem Stadion, von der Südtribüne, also nicht, weil die jetzt irgendwie wahnsinnig Lärm gemacht haben, für die war das halt auch so, ja, mein Gott, das ist halt jetzt schönes Wetter, müssen wir irgendwie die Bühne bringen ein bisschen Bier. Aber das Stadion an sich ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Das war mir so vom Fernsehen, klar, denkt man das, aber seitdem sage ich auch, man muss das, glaube ich, echt mal, man muss es mal live gesehen haben. Es ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist schon krass, ja. Und mit Dortmund verbinde ich auch, und da schließt sich dann der Kreis, Teil 3 meiner Düsseldorfer Fußballwochen. Nämlich in den Zeitraum fiel das legendäre 4:4 gegen den VfB Stuttgart, was ja wirklich ein atemberaubendes Spiel war. Erinnerst du dich noch, wer 2 Tore für den VfB gemacht hat?
Julian Schieber.
Richtig. Der Kicker hat geschrieben, ich habe extra geguckt, der überragende Julian Schieber.
Doch.
Ja, aber das war wirklich ein krasses Spiel. Da habe ich dann das.
Ich möchte dazu eher sagen, und trifft der Schieber ins Tor, singen wir alle im Chor, ihr habt die schlechteste Abwehr der Welt.
Gut, ihr habt ihn dann trotzdem geholt, so Rollmakai-mäßig. Schießt euch ab und dann holt dann. Ja, das war dann Teil 3 der Düsseldorfer Fußballwochen. Und in den Düsseldorfer Fußballwochen war auch, das hat jetzt mit der Bundesliga nichts zu tun, aber um das rund zu machen, der 7:0-Sieg des FC Bayern gegen FC Basel. Was insofern nicht so verwunderlich ist, dass man da mal 7:0 gegen Basel gewinnt. Aber das Hinspiel ging 0:1 aus. Basel hat in der Allianz Arena 1:0 gewonnen und hat das Rückspiel dann 7:0 daheim auf den Sack bekommen.
Weil da rechnest du dir richtig was aus danach.
Ja.
Und dann eher nicht so.
Und vor diesem 7:0 hat Bayern dann in der Liga 7:0 gegen Hoffenheim gewonnen und nach dem 7:0 gegen Basel nochmal 6:0 gegen Hertha in der Liga.
Kann man mal machen.
Das waren also 3 Spiele mit 20:0 Tore. Ja, und das waren meine Düsseldorfer Fußballwochen.
Ja. Mein Platz 2 ist der FC Bayern.
Nein! Nein! Hast du es wirklich getan?
Ja.
Hast du den Druck hochgefahren?
Ich halte es das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren mit Hans-Joachim Watzke.
Wow.
So oft haben wir noch nicht übereingestimmt.
Das ist eine Zäsur.
Und dieses Jahr ist es soweit. Ja, und mir geht's mit Bayer ähnlich mit dem Dortmund, kann da viel, 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 viel zu sagen.
Wembley.
Wembley, diverse Male Berlin in unterschiedlichsten Jahren und Konstellationen. Ja, ich konnte mir nichts raussuchen. Also was ich mit Bayern so ganz am Anfang immer verbinde, so noch zu Randzeiten, da war es ja wirklich noch der FC Hollywood.
Richtig.
Und das verbinde ich so ein bisschen als erste Erinnerung so mit dem FC Bayern.
Die rot-blau gestreiften Trikots.
Ja, und dann mit Basler und Rehagel
Und
und
Trapp.
Klinsmann und Trapp und wer da alles.
Strunze.
Da war Fußball noch Unterhaltung,
Mit Andy
nicht so Sport wie
Herzog.
jetzt.
Ja, es ist schon geil, dass wir das so glorifizieren, diese Boulevardeske Scheiße. Aber es war halt einfach, es war unterhalten, das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Ja, und genau, mein Platz 1 ist dann Bayern, da muss ich nichts dazu sagen und wahrscheinlich musst du zu deinem Platz 1 dann auch nichts sagen. Gut, ja, da bin ich gespannt. Ich werde dir noch meine Liste schicken
Ja.
und dann kannst du die ehrenvoll in den Safe schließen.
Ich baue hochprofessionell eine Excel-Tabelle.
Ich kann es ja schon als Excel schicken, habe das natürlich.
Oh, das ist natürlich.
Ja, bin ein Office-Typ.
Es spart mir viel Zeit und Arbeit.
Ja, es
Erstmal das
ist.
Programm reinfuchsen.
Ja, gut, es ist heutzutage nicht mehr so einfach. Früher war das alles intuitiv. Zu RAM-Zeiten konnte man da noch locker eine Tabelle erstellen.
Ja.
Aber heute kannst du mit Formeln und mit bedingter Formatierung, da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
Ich hatte ja schon überlegt, ob ich noch im Keller habe ich bestimmt noch zwei alte Kickersteck-Tabellen. Überlege, ob ich die einfach
Das wäre geil.
kramkrame und dann nebeneinander hänge.
Hast du es wirklich noch?
Ja, bestimmt.
Ja,
Und wenn nicht, kaufe ich jetzt zweimal das Kicker-Sonderheft, weil dann hätte man natürlich auch alle Vereine, die wir getippt haben. Das ist ja gar nicht so doof. Eine alte zu nehmen, bringt ja mitunter nicht so viel.
richtig. Auf der anderen Seite, wenn du dir zweimal das Kicker-Sonderheft kaufst, das kannst du nicht von den Spesen. Das ist ja irgendwie, das bist ja dann 15 € los oder was kostet das mittlerweile?
Bestimmt 8 € oder so. Ja, das setze ich für Steuer ab.
Also wenn jemand von unseren Hörern uns das vielleicht spenden will, würden wir annehmen, denke ich.
Absolut.
Oder was auch, wir können natürlich, wenn jetzt jemand zugehört hat, ist natürlich jetzt danach ein bisschen blöd, der kann natürlich die Stecktabelle einmal, das wäre was. Was lassen wir da springen, wenn es jemand macht? Also wenn jemand quasi einmal die Stecktabelle mit meinen Tipps abfotografiert und uns schickt und dann halt mit deinen Tipps. Das ist ja nicht so, also das Umstecken ist ja nicht so anspruchsvoll, aber wenn wir dann quasi die beiden Fotos von der Stecktabelle haben, was lassen wir da springen?
Wir könnten noch einen Schwung Gegenpressing-Aufkleber springen lassen.
Ja, das klar, gibt einen Schwung Gegenpressing-Aufkleber und eine persönliche Widmung im Podcast.
Ja, im nächsten Mal
Mehr können wir nicht machen.
erwähnt.
Das wäre super, also wenn es jemand macht, sehr, sehr gerne an uns schicken über soziale Medien oder an gegenpressingpodcast@gmail.com. Die Adresse gibt's wirklich. Ja, muss man immer dazu sagen, manchmal erfindet man ja auch so auto-kaufen-sofort-24 at reparatur.de. Gegenpressing repariert, Gegenpressing tauscht aus. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wir haben vorhin schon gesagt, wir müssten uns jetzt um ein Hotel kümmern oder eine Unterkunft für unseren Groundhopping-Trip im Januar. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht schneit.
Dass es nicht schneit?
Ja, ich habe auch schon mal geguckt, also tatsächlich ist Liga nicht, es ist nur Pokal.
Ja,
Also
super.
Liga ist am 1. Januar das letzte Spiel und dann am 11., glaube ich, wieder. Und dazwischen ist mindestens FA Cup, vielleicht auch noch so dieser Carling Cup, aber ich denke fast nicht, wobei dafür ist es eigentlich fast zu lange Pause.
Es kann aber sein, dass die unteren Ligen da noch Spieler reinlegen.
Stimmt, ja.
Viel im Herbst ausfällt.
Das stimmt. Und die auch nicht mehr aktiv sind vielleicht.
Richtig, und dass da zumindest
Ja.
halbe Spieltage oder so von den Mannschaften, die nicht aktiv sind, aber noch Nachholspieler haben.
Also mein Ziel ist mindestens 2 Spiele.
Drei.
ja, ich versuche lieber tief zu stapeln, aber 3 wäre natürlich noch geiler.
Ja.
Müssen wir halt dann mal spontan gucken. Naja, falls ihr da noch Stadiontipps habt, wo wir unbedingt hin sollten, gern nochmal durchschicken. Ja, dann ist auch wieder spät geworden. Wir kommen eigentlich schneller durch.
Das denkst du jedes Mal.
Ja. Gut, dann in dem Fall wünsche ich dir einen schönen Abend und eine gute Woche. Und bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.